Herzlich willkommen zu dieser Sonntagspredigt. Meine letzte Predigt aus meiner Predigtreihe zum Römerbrief lautet: Bleibt wachsam. Römer 16, 17 bis 19. Vor kurzem bekam ich einen Anruf von einem Kollegen. Er ist Pastor in einer großen Gemeinde. Bislang war dort alles ruhig und friedlich. Doch unterschwellig gärte es seit Jahren. Eine kleine Gruppe konservativer Christen fühlte sich in ihrer Ansicht und Meinung nicht ernst genommen. An einer unbedeutenden theologischen Frage eskalierte es plötzlich auf einer Gemeindeversammlung. Streit über theologische Frage, über die Ausrichtung der Gemeinde war ausgebrochen. Als ich vor knapp 30 Jahren meine erste Dienststelle antrat, war ich sofort konfrontiert mit dem sogenannten Toronto-Segen. Christen aus charismatischen Gemeinden meinten, dass dieser besondere Segen, der sich damals oft auch im Umfallen zeigte, zu einer gesteigerten Heiligung führte. Diese nebensächliche theologische Lehre spaltete damals Gemeinden. Immer wieder hat es Männer und Frauen gegeben, die durch besondere Lehren Gemeindekrisen auslösten, nicht selten sogar Gemeindespaltungen. Paulus hat an die Gemeinde in Rom einen langen Brief geschrieben. Im letzten Teil seines Briefes geht es um viele praktische Fragen gelebten Christseins. Und er beendet seinen Brief mit dieser Warnung. Römer 16, 17 bis 19. Zum Schluss möchte ich euch, liebe Brüder, ich ergänze, liebe Schwestern, noch einmal vor solchen Leuten warnen, die die Gemeinde spalten und den Glauben anderer erschüttern. Denn sie lehren euch etwas anderes als das, was ihr gelernt habt. Haltet euch von ihnen fern. Solche Leute dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern verfolgen nur ihre persönlichen Interessen. Mit beeindruckenden Reden und mitreißenden Worten betrügen sie ahnungslose Menschen. Doch wie jeder weiß, gehorcht ihr dem Herrn, und das macht mich sehr glücklich. Ich möchte, dass ihr das Gute klar erkennt und euch von allem Bösen fernhaltet. Gemeinde ist und bleibt bedroht, mein erster Aspekt. Es könnte so schön sein und bleiben in der Gemeinde. Wir alle lassen uns vom Geist Gottes prägen und leiten und leben friedlich und liebevoll miteinander. Wir stehen zusammen. Wir wenden Angriffe an die Gemeinde, die von außen kommen, ab. Aber die Realität sieht leider anders aus. Von vielen Gemeinden weiß ich, dass es Uneinigkeit, Streit, Erstarrung, Lieblosigkeit, Rechthaberei, Machtmissbrauch oder einfach nur Gleichgültigkeit gibt, ausgelöst von den Christen in und aus der Gemeinde. Wahrlich, kein gutes Zeugnis für Menschen, die Gott nicht kennen. Aber selbst in den Urgemeinden sehen wir schon in der ersten Gemeindegeneration Streit. Die Gemeinden im Gebiet Galatien streiten über theologische Fragen, mit denen Judenchristen die Heidenchristen überfahren. Die korinthische Gemeinde hat gleich über 30 Missstände, an denen sich Meinungsverschiedenheiten und Streit entzündet. Von den 7 Gemeinden, die uns in den sogenannten Sendschreiben der Offenbarung beschrieben werden, gibt es 5 Gemeinden, die mit Krisen, Irrlehren oder Machtmissbrauch zu tun haben. Und das hat sich bis in unsere heutigen Tage auch nicht verändert. Warum ist das so? Es gibt eine ganz einfache Antwort. Weil Gottes Gegenspieler, der Satan, nicht will, dass sich Gemeinde Jesu Christi gesund entwickelt und entfaltet. Jesus Christus hat in seiner Rede in Matthäus 13 über die Entwicklung der zukünftigen Gemeinde sehr klar gemacht, dass neben der guten Botschaft des Evangeliums, er beschreibt das mit dem Weizen, auch die Botschaft des Satans, wird als Unkraut beschrieben, wachsen wird. Und erst am Ende der Gemeindezeit hört das auf. Und darum ist jede Gemeinde dazu aufgefordert, wachsam zu bleiben. An anderer Stelle in der Bergpredigt, Matthäus 7, 15 bis 20, hat Jesus vorausgesagt, dass Wölfe im Schafspelz kommen werden, um mit falschen Lehren Christen vom Glauben abbringen zu wollen. Jesus sagt: Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Wer sind denn nun diese verlogenen Propheten, die falsche Wege weisen? Es sind Menschen, die nach außen hin unheimlich fromm tun, von Gott und Christus reden, ja sogar gute Taten im Namen Jesu vollbringen, Geld geben, Gaben einsetzen. Und doch werden sie als räuberische Wölfe von Jesus bezeichnet. Was will so ein räuberischer Wolf? Beute machen für sich selbst. Jeder, der in Jesu Gemeinde Beute machen möchte, ist für die Menschen in der Gemeinde eine Gefahr, so sagt es Jesus. Und er mahnt uns, solche Menschen zu meiden. Was bewegt denn diese Menschen zuerst einmal? Für Wölfe im Schafspelz sind Christen und ist die Gemeinde zuerst einmal ein Selbstbedienungsautomat. Solange ihre Wünsche, ihre Ansprüche, ihre Meinungen, ihre Theologie gedeckt ist, ist alles gut. Andere müssen etwas für sie tun, während sie sich selbst bedienen lassen und in der Gemeindehängematte liegen. Sobald die Gemeinde ihre Bedürfnisse aber nicht mehr befriedigt, sobald es nicht mehr so läuft, wie sie es sich vorstellen, sobald ihre theologischen Positionen nicht mehr vorkommen, können diese Menschen zu reißenden Wölfen werden, indem sie der Gemeinde und den Menschen mit ihrer egozentrischen Art Schaden zufügen. Und wodurch kennzeichnen sich diese reißenden Wölfe? Zuerst einmal durch ihre ich-bezogene Art. Es geht diesen Menschen im Grunde gar nicht darum, anderen etwas zu bringen oder zu geben, sondern sie wollen nehmen, sie wollen holen, eben Beute machen. Für sie ist Kirche, Glaube, Dienst und Hingabe egozentrisch gefärbt. Ich will haben, ich will etwas sein, ich will etwas sagen, ich will Macht, ich will im Mittelpunkt stehen, ich verlange eine Dienstleistung. Und dann oftmals auch ohne sich selbst dabei einzubringen. Oder es sind Menschen, die sich selbst in einer Gemeinde darstellen wollen, die Einfluss ausüben, um so Macht zu bekommen, die sie egozentrisch missbrauchen. Im oft frommsten Gewand predigen sie zwar Christus, meinen aber sich selbst. Und so bauen sie eine Fangruppe der Gleichgesinnten um sich herum auf und werden so zu einem bestimmenden Machtfaktor in der Gemeinde. Hieraus entwickelt sich nicht selten Unfriede bis hin zur Gemeindespaltung. Oder wir reden von Menschen, die ihre selbstgebastelte Lehre in einer Gemeinde platzieren wollen. Ihre Erkenntnis, ihre Theologie, ihre Überzeugung, ihre Erfahrung zählt. Und das haben die anderen doch bitteschön anzuerkennen. Das kann man lammfromm vermitteln und ist doch trügerisch und falsch. Besonders gefährlich ist es, wenn Nebensächlichkeiten der Bibel zu Hauptthemen werden. Es ist zum Beispiel von der Bibel her nicht ganz klar, ob eine Frau predigen oder leiten darf. Es gibt unterschiedliche Erkenntnisse. Wer sich aber jetzt rechthaberisch auf die eine Seite stellt, sorgt für Unfrieden und Streit. Übrigens, alles, was uns in der Bibel als nicht ganz deutlich und klar beschrieben wird, ist im Bereich der Grauzone anzusiedeln. Hier gibt es nicht die eine Wahrheit, sondern mehrere. Und wir müssen es lernen, einander stehen zu lassen, statt einander zu überzeugen. Auch das sagt der Paulus sehr deutlich in Römer 14 und 15. Unruhestiftende Menschen wollen nicht dienen, sondern Einfluss haben, Macht ausüben, angesehen sein. Sie missbrauchen den Namen Jesu im frommsten Gewand und keiner merkt es. Sie berufen sich auf Christus, aber bei ihnen steht gar nicht Christus und seine Botschaft im Zentrum, sondern ihr eigenes Ich, ihr eigener Machtanspruch, ihre eigene Theologie, ihre Erkenntnisse oder ihre Wünsche, ihre Vision, ihre Ziele. Und dafür werden Menschen instrumentalisiert. Ihre Herzensmotivation ist nicht der dankbare Glaube an Gottes Liebe, erfahrene Gnade im Leben, die sich im Liebesdienst des Nächsten zeigt, die Bereitschaft, sich selbst zurückzunehmen, sondern es ist oft ihre versteckte Ich-Sucht und ihr Geltungsdrang verbunden mit einem egozentrischen Anspruchsdenken. Und hinter all dem steht letztlich Satan mit seinem System der Bosheit. Das ist vielleicht die bitterste Aussage. Denn er selbst, der Satan, so sagt es Paulus im 2. Korinther 11, Vers 14, kann sich als Engel des Lichts verstellen und im frommsten Gewand Unheil anrichten. Wenn die Bibel vom Satan redet, dann meint sie die personifizierte Bosheit, die durch Satan, seine Diener und dem System Satan ausgeführt wird, oft, wie gesagt, verkleidet im frommsten Gewand. Wir können diese kritischen Jesusworte über die Wölfe im Schafspelz mit dieser knappen Formulierung zusammenfassen. Sie predigen Liebe, aber praktizieren Lieblosigkeit. Sie predigen Hingabe, während sie selbst gar nicht für Jesus leben. Sie sagen Christus, aber sie meinen sich selbst. Sie reden von Hingabe und meinen damit Macht, mit der sie andere beherrschen wollen. Und woran erkennen wir echtes und aufrichtiges Christsein, beziehungsweise diese Wölfe im Schafspelz? Jesus sagt in Matthäus 7, 16 bis 20, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das Beispiel aus der Natur, damit macht Jesus etwas sehr Klares deutlich. Er zeigt dem Baum und deren Früchten und meint damit, schau drauf, wie Menschen leben, wie sie dienen. Achte darauf, was ihnen im Leben wichtig und wertvoll ist. Welchen Stellenwert hat Jesus und ein verbindliches Leben mit ihm? Wie ist es um das Herz dieses Menschen bestellt? Spricht es die Sprache der Liebe? Handelt es demütig und Christuszentriert? Und wie ist es um die Liebe zu Gott bestellt und ein daraus resultierendes Leben in der Heiligung? Schaut an, welches Ergebnis das bisherige Erdenleben erzeugt hat. Zeugt es von der Gnade und Liebe Gottes? Jesus sagt, schaut auf ihr Leben und prüft, ob es ein geistliches Zeugnis von der Gnade Gottes abliegt, die im Leben des Menschen wirkt. Wo das geschieht, werden immer Ergebnisse, und zwar eine gute Frucht, sichtbar sein. Man kann einen falschen Propheten nicht an seinen Augen erkennen, wohl aber an seinem Herzen. Und das nur an den Früchten, die dieses Herz produziert. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 45, ein guter Mensch bringt aus einem guten Herzen gute Taten hervor. Und ein böser Mensch bringt aus seinem bösen Herzen böse Taten hervor. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Also, es geht um die Frucht des Herzens. Und hier sind wir beim Hauptthema der Bergpredigt. Herzensglaube, der seine gottgewollte Frucht automatisch bringt. Lassen wir uns also nicht von falschen Menschen blenden. Lassen wir es nicht zu, dass Wölfe im Schafspelz uns Schaden zufügen können. Und darum ein zweites, bleib wachsam. Aber wie? Die gute Botschaft unseres Textes lautet, Paulus sagt im Römer 16, Vers 19, doch wie jeder weiß, gehorcht ihr dem Herrn. Und das macht mich sehr glücklich. Ich möchte, dass ihr das Gute klar erkennt und euch von allem Bösen fernhaltet. Die römische Gemeinde steht fest und vorbildlich zusammen. Paulus lobt sie. Und das lässt den Schluss zu ja. Es gibt Gemeinden, die lassen sich nicht verunsichern. Und die geben falschen Menschen keine Macht. Sie bleiben bei der Mitte Jesus Christus und lassen sich vom Geist Gottes in ihrem Leben prägen und führen, sodass daraus ein liebevoller und demütiger Lebenswandel erwächst. Lasst mich einige Tipps nennen, die uns helfen, als Gemeinde gesund zu bleiben, wachsam zu bleiben, Gefahr abzuwenden. Erstens, Älteste leiten die Gemeinde auch in theologischen Fragen. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde und er setzt Älteste ein, die er mit der geistlichen Leitung der Gemeinde betraut. Und das umfasst auch die theologische Verantwortung. Älteste sollen einer Gemeinde erklären können, wie Gott denkt, wie geistliches und praktisches Leben unter Gottes Leitung gelingen kann. Älteste geben in der Gemeinde die Theologie vor und eine Gemeinde soll sich dem unterordnen. Bei uns in der FEG ist hier der Pastor maßgeblich verantwortlich, der im Regelfall ja ein theologisches Studium absolviert hat. Ein zweiter Tipp, Dienst statt ich. Meine Grundhaltung ist, ich will meinem Herrn dienen. Und er sagt mir, wo und wie. Es geht in der Gemeinde nicht um mich, nicht um Menschen, nicht um menschliche oder um meine Bedürfnisse. Ich frage nicht, was gibt die Gemeinde mir? Ich frage, was kann ich der Gemeinde geben? Und damit Jesus. Und wenn jeder mit diesem Dienstansatz lebt, bekommen alle in der Gemeinde letztlich das, was sie an eigenen Bedürfnissen haben, eben weil Dienst bedeutet, liebevoll an die Seite des anderen zu treten und ihm oder ihr das zu geben, was nötig ist. Ein dritter Tipp, Glaubenswachstum. Je mehr ich über Gott und Leben mit Christus weiß, desto sicherer und fester wird mein Glaube. Ich muss die Bibel gut kennen. Und es liegt in meiner Verantwortung, in meiner Beziehung zu Jesus zu wachsen. Frage: Wie geht es dir heute mit Jesus? Welche Antwort gebe ich ihm gerade jetzt auf diese Frage? Um im Glauben wachsen zu können, benötigen wir einander. Und vor allem verlässliche kleine Zellen, in denen wir Glauben leben und teilen. Viertens: Wer meckert, muss eine Aufgabe bekommen. Meckern ist zuerst einmal ein positiver Ansatz, etwas verbessern zu wollen. Das müssen wir uns zunutze machen. Und wenn wir diese Person dort einsetzen, wo sie etwas verbessern wollen, dient es allen. Wer aber nur meckert, weil das zu seinem Standardrepertoire gehört, den soll man einfach nur ignorieren. Ein fünfter Aspekt: Bleibt im Gespräch. Jeden Tag gibt es etwas Neues. Neue Strömungen, neue theologische Erkenntnisse, neue Gemeindebauansätze, neue Überzeugungen und so weiter. Das ist Leben. Und das ist gut so. Die Bibel sagt dazu, 1. Thessalonicher 5, 19 und 20, lasst den Heiligen Geist ungehindert in euch wirken und prüft alles sorgsam und behaltet das Gute. Und was dabei gut ist, das können wir im gemeinsamen Gesprächen herausfinden. Im Gespräch zu bleiben über alles, was uns als Christen bewegt. Auch dafür benötigen wir unsere kleinen Zellen, aber auch die regelmäßigen Gemeindeversammlungen. Und darum ist zum Beispiel auf unserer Gemeindeversammlung in der FEG Schwarzenbeck auch immer ein Tagesordnungspunkt: Fragen, Anregungen aus der Gemeinde. Und darüber kommen wir dann miteinander ins Gespräch. Ein sechster Aspekt: Mut zur Einheit. Frieden in der Gemeinde wird es nur dann geben können, wo wir einmütig sind. Einmütigkeit heißt, gemeinsam getroffene Ergebnisse müssen mutig und gemeinsam getragen werden. Und dafür wird gemeinsam auch öffentlich eingestanden. Es ist der Mut zur Einheit. Und Einmütigkeit zeigt sich darin, dass alle gemeinsam getroffenen Entscheidungen auch alle mittragen. Es geht hier nicht darum, dass wir alle eine gleiche Meinung haben, sondern es geht um Demut. Und die zeigt sich darin, sich zurücknehmen zu können, wo jemand anders denkt. Und die Bereitschaft, sich so dem Ganzen unterzuordnen. Wer das aber nicht mittragen kann oder will, sollte geistlich handeln, entweder schweigen oder sich eine andere Gemeinde zu suchen, wo man einfach besser, theologisch besser zurechtkommt oder praktisch. Und ein siebter Aspekt: Kontakte abbrechen zu denen, die Unfrieden stiften. Mit solchen Leuten habe nichts zu schaffen, sagt Paulus glasklar in unserem Text. Wer in einer Gemeinde durch was auch immer Unfrieden stiftet und nicht bereit ist, damit aufzuhören, soll, ja muss, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Leider ist es so, dass wenige Kritiker eine ganze Gemeinde in Unruhe versetzen können und damit viele gestandene, demütige und geistliche Christen indirekt in Sippenhaft nehmen. Das darf und kann nicht sein. Ich ermutige dazu, so wie es Paulus auch an anderer Stelle sagt: Entfernt den Sauerteig aus der Gemeinde. Liebe Gemeinde, das war nur meine letzte Predigt aus dem Römerbrief. Paulus hat in ihm alle wesentlichen Fragen beantwortet, zur Theologie sowie zum praktischen Christenleben, wie das gelingen kann. Und am Ende bleibt diese Aufforderung: Bleibt wachsam, bleibt bei Jesus und wendet euch von all jenen ab, die in der Gemeinde Unruhe stiften. Wo wir so handeln, wird die Gnade unseres Herrn Jesus Christus mit uns sein. Amen.